du hast ja schon ein Kind, ja, bist dankbar, du musst jetzt nicht so traurig sein. Weißt du, mach jetzt weiter, oder? Ja, such dir einen Plan B. Weißt du, so als ob es so easy wäre, oder?
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Guten Morgen, Mara.
Guten Morgen, Sarah.
Mara hat gesagt, sie hat ein Problem mit ihrer Frisur.
Mhm.
Was ist? Ich sehe es nicht. Es ist wie gerade nicht so ersichtlich für mich.
Ein bisschen unter den Kopfhörern. Und ich habe jetzt gerade gedacht, oder ob ich einfach noch den Sturm im Haar habe von den letzten Tagen.
Gestern war das ja das Wetter, wo man aufgestanden ist. Und das Wetter hat einem einfach gesagt, geh zurück ins Bett. Ich hatte einen Termin und bin die Europaallee hochgelaufen. Und die Europaallee ist ja, irgendwie ist da ein Baufehler passiert. Es ist wie ein Windkanal. Also wenn es windet, dann windet es in der Europaallee einfach etwa 10-mal mehr. Und ich habe mich wirklich so gefühlt, wie so in einem Film «Die letzten Überlebenden». Ich gegen den Wind, der Schirm hat es mir gerade gekehrt. Darum bin ich jetzt heute sehr glücklich, weil das Wetter ist besser.
Es ist besser, aber weißt du, dass ich 5 Jahre in der Europaallee geschafft habe?
Eben, siehst du. Und ja. Ist das ein Problem mit dem Wind?
Es ist einiges ein Problem in der Europaallee. Ich bin trotzdem Fan, und ich ganz ehrlich zugeben. Ich war ja am Anfang mega skeptisch gewesen, Gentrifizierung und so. Mhm. Ich habe es mega gerne dort, aber ja, also der Beton wird ungefähr 150 Grad heiß im Sommer und der Wind wird etwa 30 Mal so krass, wie wenn er jetzt bei mir ist im Quartier oder so.
Und jetzt müsst ihr keine Angst haben, wir reden heute nicht über das Wetter und auch nicht über bauliche Massnahmen in der Stadt Zürich, sondern wir möchten zuerst einmal euch danken für die ganz vielen Nachrichten, die wir bekommen haben zur letzten Folge. Wir haben ein Zweiergespräch gemacht, wir haben über Krisenbewältigung geredet, wir haben so 10 Gedanken, Strategien geteilt, die Mara und mir helfen. Und ihr habt uns weitere geschickt. Ich tue dann mal das auf Insta noch teilen. Und das ist mega schön. Also es ist auch, wir freuen uns immer fest, wenn die Folgen auch Nachrichten generieren. Schreibt uns, schreibt der Frauenzentrale. Ihr könnt wirklich alle Kanäle dazu nutzen. Und wir wollen über ein Thema heute reden. Und dazu haben wir auch unsere Gäste eingeladen, wo in vielen Frauenleben auch zu einer Krise führen kann.
Ja, das ist es. Ich möchte mich auch noch bedanken für die Nachrichten zu dieser Krisenfolge. Es hat auch mir wie nochmal Kraft gegeben, durch auch eigene Krisen zu gehen und eben so das Gefühl, man ist nicht allein. Und das ist also schön heute mit der Gästin, mit der Missa Yamanaka, die heute sicher auch wird können viel darüber sagen, dass man in Krise kann sein, aber nicht allein ist. Herzlich willkommen, Missa.
So schön bist du da. Hoi.
Ja, danke euch vielmals. Es ist super, da zu sein.
Freut uns wirklich sehr, dass wir heute mit dir über ein Thema reden können. Also auch ein sensitives Thema, auch ein Tabuthema. Also wir werden heute mit dir vor allem auch über unerfüllten Kinderwunsch reden. Ich würde gerade mal zum Einstieg, wenn das okay ist, für dich ein paar Sachen zu dir sagen und du tust mir dann sagen, ob das korrekt ist oder ergänzt.
Das ist auch immer ein Spiel, das wir machen mit unseren Gästen.
Also das hat mir auch schon jemand gesagt, Nora Zucker, so, nein, Mann, woher hast du jetzt das?
Das ist ja ganz alt!
Mal schauen, wie das bei dir ist. Ist es okay, Missa?
Ja, ich bin gespannt.
Oder was wir ja auch machen in diesem Podcast, wir tun das nicht skripten, wir tun ja auch nicht mit unseren Gästen irgendwie gross sagen, du, wir reden dann über das und das und wir sagen dann das, sondern wir machen einfach und es ist ja auch ein Thema bei Frauen, dass wir uns nicht so gut abgrenzen können. Also heisst, bei uns im Gespräch, man darf sich auch abgrenzen.
Mhm.
Auch gegen eine Vorstellung.
Ist gut.
Ich habe auch schon gedacht, wir könnten eigentlich auch so völlig etwas erfinden.
Aha, etwas erfinden über die Missa.
Ja, nein, machen wir nicht.
Zum Schauen, ob ich mich
Fake News. Wir ja, sind ja in Fake News-Zeit. Also ich hoffe, dass einiges stimmt. Also, Missa Yamanaka, du bist Gynäpsychologin, du bist Paar- und Beziehungsarbeiterin, kann man sagen, oder arbeitest in der Paar- und Beziehungsarbeit. Du hast eine Kinderwunsch-Sprechstunde für Einzelpersonen und Paar. Also du unterstützt bei unerfülltem Kinderwunsch, bei natürlichem oder bei reproduktionsmedizinischen Verfahren. Reden wir dann darüber, was das genau heisst. Auch bei Samenspende beratest du. Familie, also alternative Familienformen ist auch ein Thema. Dann hast du das Ferti-Fit-Training entwickelt, wo wir nachher sicher auch darüber reden. Vielleicht meine erste Frage. Wie bist du zu dem Thema gekommen und stimmt es, was ich da sage?
Ja, das stimmt eigentlich gut. Und ich glaube, der Rest ergibt sich vielleicht auch im Gespräch. Mhm. Also wie bin ich zu dem Thema gekommen? Mich hat schon immer die Schnittmenge interessiert zwischen Körper und Psyche. So gibt's das, also im Studium zum Beispiel Neuropsychologie oder so. Und ich habe dann, das ist jetzt auch schon vor 16, 17 Jahren, habe ich in einer Klinik gearbeitet und habe dort sehr stark mit verschiedenen Fachbereichen, also medizinischen Fachbereichen, zusammengearbeitet, unter anderem auch mit der Gynäkologie. Mhm. Und ich habe dort einfach gemerkt, es gibt einfach nichts. Man weiss nichts oder es gibt auch kein Angebot über, was passiert eigentlich mit einer Person, wenn sie eine schwierige Schwangerschaft hat. Was passiert mit einer Person, also auch emotional, wenn ein Kind stirbt? Was kann man da machen? Was passiert, wenn jemand das Kind will haben und es kommt aber nicht dazu, eben das Thema Infertilität? Also, weißt du, es ist so wie einfach, dort habe ich wie auch festgestellt, über die Männerperspektive gibt es schon ganz, ganz viel, oder? Also, Hinterski und Führerski, was ist zum Beispiel bei männlichen Krebsarten oder so, oder männliche Herzinfarkt, oder? Mhm. Aber was ist denn eigentlich die weibliche Perspektive? Mhm. Zu dem hat es wie nichts gegeben. Und das hat mich so wie dazu bewogen, auch eigentlich so das Genderspezifische aufzunehmen, auch in der Psychotherapie, ja. Und auch einfach sonst in der Denkart, also die Sensibilisierung eigentlich, oder?
Ich finde das mega spannend, was du sagst, und habe dann auch gerade bei mir gemerkt. Also weißt, der Begriff von der Gynäpsychologie ist mir noch neu. Man merkt schon, wenn ich sage, ist mir nicht geläufig. Mhm. Kannst du vielleicht auch noch erklären, was das genau beinhaltet? Also was heisst das Gynäpsychologie?
Ja, also Gynäkopsychologie heisst eigentlich so wie, du hast ein gynäkologisch bedingtes Zustands- oder Beschwerdebild oder ein hormonelles Beschwerdebild, das einen Einfluss hat auf die Psyche. Das ist eigentlich so im Wortlaut Gynäkopsychologie. Mhm. Im Endeffekt ist es eigentlich die biopsychosoziale Perspektive, also biologische Perspektive, psychologische Perspektive und aber auch die soziale Perspektive.
Mhm. Ich habe es auch nicht gekannt. Also es ist wirklich auch jetzt uns beiden begegnet, wo wir mit dir, eben, wir gehen ja mit unseren Gästen ja ein bisschen schwanger.
Passt auch wieder zuvor.
Passt auch zum Thema. Jetzt, dass es ja dann manchmal im Leben von uns Frauen, wir haben vorhin gesagt, wir haben eine Folge gemacht zu Krisen. Krisen entstehen ja eben dann auch, wenn man merkt, das Leben läuft nicht so, wie man es sich mal vorgestellt hat. Bilder erfüllen sich nicht. Und dann haben wir ja auch so das Paradoxum, dass uns zum Beispiel ganz früh gelernt wird, wir müssen gut verhüten. Wir sollten schauen, dass wir nicht schwanger werden. Und dann fühlt sich das irgendwie so an, dass das einfach schwuppsdiwupps ganz einfach passiert. Und dann höre ich manchmal bei mir in der Praxis von Frauen, die dann merken, das geht jetzt zum Beispiel nicht so schwuppsdiwupps. Dass sie das wie gar nicht können fassen das erste Mal. Also, wie sie so einer Norm entspricht. Und es betrifft ja aber unglaublich viel.
Ja, also es betrifft 14%, also jetzt da so in Europa, 14% von allen Personen, die möchten, ein Kind bekommen. Und das ist viel. Mhm. Oder? Also, das heisst, wenn wir jetzt in unserem Freundeskreis irgendwie so ein umschauen oder umhören, dann müsste es eigentlich so sein, dass wir irgendjemanden kennen. Vielleicht sind wir auch selber davon betroffen. Und trotzdem ist es eigentlich in der heutigen Zeit immer noch so, dass das Thema recht stigmatisiert wird. Also was eigentlich noch interessant ist, ist der Fakt, dass es heute eigentlich stärker stigmatisiert wird als das Thema von der ungewollten Kinderlosigkeit als noch vor 30 Jahren.
Warum ist das so?
Das ist eine spannende Frage. Ich meine, man kann es nicht abschliessend beantworten. Es gibt aber so Hypothesen. Also die eine Hypothese ist, dass man heute wie davon ausgeht, ja, weißt, wenn du nicht schwanger werden kannst, dann kannst du es im Fall lösen. Weil es gibt ja die Reproduktionsmedizin.
Also so die Machbarkeit.
Die Machbarkeit, genau. Vielleicht auch so ein bisschen das Thema Leistungsgesellschaft, Selbstoptimierung.
Also im Sinn von, dann machst du etwas falsch. Also genau. Dann hast du irgendwie zu wenig gesund gegessen oder zu viel geraucht oder irgendetwas.
Ja, genau.
So.
Bist du gestresst.
Musst du einfach weniger Stress haben.
Ja,
dann geht's
genau.
Schon.
Das ist ja auch, also das wird von Fachpersonen immer noch ganz fest propagiert. Wenn du zu gestresst bist, dann kannst du kein Kind bekommen. Oder vielleicht ist auch noch irgendwie unbewusst irgendetwas, weißt du, bei dir, dass du nicht darfst oder nicht kannst Kind bekommen.
Das ist grauenhaft. Magst du dort gerade wirklich rein, wenn du jemanden bei dir hast, der mit diesen Gefühlen und diesen Gedanken kommt? Also das heisst, es ist auch dann wieder ein Schuldthema. Mara und ich haben beide auch schon geschrieben, was es mit uns macht, wie es ja auch ein Thema ist, wenn ein Kind eine Behinderung hat oder eine seltene chronische Erkrankung, dass ja dann auch das wieder erlebst. Wie ist das jetzt gerade bei Frauen? Wie, eben, es passiert ja in ihrem Körper.
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz ein grosser Punkt, der viel Leidensdruck auslöst. Und ich reagiere da immer kurz trocken. Also ich bin wissenschaftlich orientiert. Und wenn man die heutige wissenschaftliche Situation anschaut, können wir sagen, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass ein Stress, ein psychischer Stress, ein emotionaler Stress zu einer Infertilität führt. Und das wird auch von der psychosomatischen Leitlinie so empfohlen, dass man als PsychotherapeutInnen nicht dürfen, oder nicht sollten Angebote machen, wie zum Beispiel, ja, schau, jetzt machen wir so ein Stressbewältigungsprogramm und dann wirst du schwanger.
Das ist noch verrückt. Ich habe ja eine Yoga-Ausbildung gemacht und ich bin mega froh, dass ich sie gemacht habe. Aber es waren genau so Sachen, die mich mega gestört haben, auch in der Ausbildung oder in dieser Community. So quasi, du musst einfach noch mehr schnaufen und noch mehr Hormon-Yoga machen und dann geht es dann schon. Und wie so Frauen erlebt haben, die auch einen wahnsinnigen Fokus nachher entstanden ist mal aufs Thema und auch auf sich selber, dass sie immer noch mehr müssen an sich arbeiten müssen, um können, dann nachher ein Kind haben. Ist das etwas, was du auch erlebst?
Absolut. Und weißt, das verstärkt ja dann eigentlich eben das Schuldthema, oder? Nämlich die Annahme, hey, ich kann etwas machen. Das heisst im Umkehrschluss, ich bin eigentlich auch die Schuld. Ich bin zu wenig gesund. Und vielleicht habe ich es auch nicht verdient, weißt du?
Ist denn das etwas, oder du schaffst ja auch mit Paar, oder du schaust, dass man kann sagen, systemisch auch an. Also, jetzt ist, also jetzt reden wir ja sehr stark einfach von der Frau, wo nicht schwanger wird, so. Aber wie schaffst du dann mit dem Paar oder mit dem System, mit der Familie, auch wenn das eine alternative Familienform ist, wie muss ich mir das vorstellen, wird dann dort auch thematisiert, okay, was ist mit dem biologischen Vater zum Beispiel, oder, also auch gerade bei dieser Schuldfrage, oder? Also, weil jetzt der Bezug zur Behinderung ist ja auch noch, ist ja dort auch so, oder? Es ist einfach die biologische Mutter, die schuld ist, so.
Ja.
Aber ich meine jetzt bei einer genetischen Diagnose, wie jetzt bei meiner Tochter, ist eindeutig 50-50 und Schuld hat eh niemand. Also weißt du, das würde mich ein bisschen interessieren. Wie schafft man mit System?
Also jetzt zum Beispiel gerade die Schuldfrage, oder, ist ziemlich interessant jetzt bei zwei Personen, die ein Kind bekommen wollen. Häufig ist es so, dass ein Partner Also dass bei einer Person eine Diagnose vorhanden ist, wie zum Beispiel Azoospermie oder so. Also dass, dass beim männlichen Part keine Spermien herum sind. Und dann ist es ja wie noch krass, dass aber dann trotzdem der weibliche Part eigentlich vor allem behandelt wird. Oder? Also jetzt bei einem In-vitro oder bei einem ICSI wird ja dann der weibliche Part behandelt, vorbereitet, stimuliert, all diese Sachen. Und das kann jetzt gerade zum Beispiel in einer Partnerschaft zu so Schuldthemen kommen, oder? Dass der quasi diagnostizierte Part sich sehr schlecht fühlt. Vielleicht auch Angst hat, ja, die andere Person wird sich dann von mir trennen, weil ich kann ja kein eigenes Kind zeugen. Also das löst ganz, ganz viel aus in einer Partnerschaft. Dann geht es auch noch so um Themen wie gemeinsame Bewältigung. Also das ist nicht eine Krise, die nur die Frau betrifft. Sicher nicht, oder? Mhm. Aber das wird von der Gesellschaft eigentlich immer noch so propagiert oder auch erwartet, dass es eigentlich, oder? Also die Frau kann kein Kind schenken. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, und das ist etwas, ich meine, die Ausdrücke, die kennen wir alle selber auch und die sind immer noch im Fall auch trotz der ganzen Entwicklung jetzt immer noch recht fest in den Köpfen verankert. Und das ist ein grosses Thema darum auch in der Psychotherapie, unter anderem.
Ja, und ich finde es auch spannend, was du sagst, eben was dann auch passiert in der Partnerschaft und das eben gleich, also eben auch, wenn jetzt zum Beispiel eben der Mann nicht wirklich klare Diagnose hat, dass dann oft die Frauen wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen, Schuld übernehmen. Und dann geht es ja oft dann los und ich fände es auch spannend, auch mit dir noch ein bisschen mehr drin. Was heisst denn das zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung? Mhm. Weil was ich merke, auch da, wenn ich habe jetzt mehr Frauen, die dann zu mir kommen mit dem Thema, wo in so Behandlungen drin sind, das ist ja unglaublich viel, was da zusammenkommt an psychischem, aber auch körperlichem Stress, wo ich auch merke, das hat fast keine Sichtbarkeit.
Du meinst jetzt so reproduktionsmedizinische Behandlung?
Ja.
Ja, absolut.
Magst du etwas sagen dazu? Was eben, du hast vorne in ganz am Anfang, da hat Mara gesagt, das muss ich dann nachfragen. Mhm. Natürliche, wie war das gewesen?
Also was heisst denn eigentlich überhaupt schon mal reproduktionsmedizinisch, oder? Also wir reden ja auch, also wo wir zum Beispiel Gabriela Alvarez Hummel im Podcast gehabt haben, haben wir zu Abtreibungsrecht geredet. Dort ist auch das Wort Reproduktion aufgekommen. Gerade aktuell, also in der Weltgeschehen, politisch fällt das Wort sehr oft. Und ich finde es immer auch sehr interessant, mal die Wörter ein bisschen anzuschauen, die da immer wieder kommen. Also von was reden wir eigentlich in Bezug also auf Reproduktionsmedizin?
Mhm. Ja, also man könnte vielleicht so ganz allgemein sagen, die Reproduktionsmedizin tut die Funktionalität von der reproduktiven Organ oder von der Reproduktionsfähigkeit verbessern, oder? Und setzt eigentlich dort an, sowohl hormonell, es kann aber auch chirurgisch sein, und dann auch halt eben die Befruchtung zum Beispiel außerhalb vom Körper, also in vitro, aber eine Insemination gehört jetzt sicher auch dazu.
Also dann haben wir so Methoden, genau, was heisst denn in vitro?
Also in vitro ist eigentlich das Zusammenführen von Samenzellen und einer Eizelle in einer Petrischale. Und dann gibt es noch, also und, das ist wie so, also dort kann man es halt so wie optimieren, indem dass man zum Beispiel die genetische Qualität im Vorab untersucht, oder, von dieser Eizelle, oder dass man viele Eizellen entnimmt und dann aus denen so eine Auswahl macht, eine Qualitätsauswahl im Prinzip. Und dann, dass man die beste...
Also das ist dann so abwertend, wo man manchmal so sagt, Reagenzglas oder so.
Ja, genau. Okay.
Und dann hast du noch weitere Methoden gerade erwähnt vorher. Mhm.
Also zum Beispiel die Insemination, oder? Dort tust du eigentlich auch in der Regel, also das kann man übrigens auch selber machen, Insemination, gell? Da kann man so ein Röhrchen bestellen und ein Becherchen und so und Injektionsspritzen.
Das ist oft auch bei bei lesbischen Pärchen, oder? Machen wir das so?
Ja, mhm. Absolut. Mhm. Ja. Also das ist schon immer gemacht worden, gell? Das ist nichts Neues.
Also dass man quasi einen Samenspender aus dem Umfeld hat.
Ja, zum Beispiel.
Und dann kann man sich den Samen selber spritzen.
Ja.
So.
Ja,
okay.
Ja, also es ist in dem Sinn viel etwas Einfacheres als natürlich ein Eizellspende, oder?
Mhm.
Also und Insemination, wenn, also wenn man es jetzt in einer Klinik macht oder bei einer gynäkologischen Fachperson, dann ist, tut man den Samen eigentlich aufbereiten und so, so ein bisschen die besten auswählen und tut den Zeitpunkt von der optimalen Fruchtbarkeit auch bestimmen. Das kann man auch noch hormonell unterstützen, indem dass man zum Beispiel den Eisprung auslöst, hormonell. Indem dass man auch kann stimulieren kann. Also stimulieren heisst, man tut eigentlich die Eierstöcke stimulieren, sodass sicher eins oder zwei Eizellen springen. Und dann tut man sie inseminieren.
Macht man das mit Hormonen oder wie stimuliert man
das? Ja. Also weißt, die Stimulation ist eigentlich so wie die Unterstützung von der ersten Zyklushälfte, oder? Du gibst dann wie einfach mehr Hormone noch dazu von dem, was du selber vielleicht schon hättest. Das ist ein kontrollierter.
Was ja dann manchmal auch für Psyche und Körper anstrengend ist.
Ja, sicher.
Also ich weiss, also ich meine, allein schon die Hormonschübe, die ich schon erlebt habe, jetzt ohne irgendeine Behandlung oder irgendwie Schwangerschaft, irgendwie brüllst bei der Merci-Werbung plötzlich. Und, oder bist irgendwie plötzlich unhässig und so weiter. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ja dann auch wieder für die Frau wahnsinnig allein das schon. Das tönt, ich finde eben immer, weißt, wenn man das so hört, dann hat es so etwas einerseits von, ah ja, das kann man einfach machen, ist doch nicht so eine Sache. Und auch so von, ja, das ist doch machbar. Musst halt einfach, eben, dann musst du das spritzen, dann musst du das rein tun, dann musst du das so.
Und dann klappt
das.
Und das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nein, null, aber es hat, weißt, wenn man es so hört, hat es so etwas. Und gleichzeitig hat es dann für mich, so lustig, ich habe dann wie so zwei, wie Art so Gedankenblasen, die aufgehen in meinem Kopf. So einerseits so, ah ja, das muss man dann einfach machen. Und andererseits so, das ist irgendwie auch ein bisschen spooky alles. Also, eben, wenn ich das so höre in der Petrischale und dann wird das so aus, oder? Und dann merke ich, wie fest das eigentlich eben nicht Thema ist, weil wir haben ja schon auch immer noch das Narrativ, ein Kind wird aus Liebe gezeugt.
Ja, das ist ganz, ganz eine typische Frage. Gibt denn das schlechte Kind?
Egal.
Oder? Und das löst, das ist nämlich auch ganz etwas Spannendes. Sorry. Die Annahme löst ja auch mega viel Druck aus auf den Sex, oder? Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo einfach, da wird nicht drüber geredet. Ja, was macht denn das mit einem Paar, wo weiss, hey, wir müssen jetzt miteinander Sex haben, wenn man es jetzt auf eine natürliche Art probiert, oder? Und jetzt muss es einfach funktionieren. Und dann auch eben die Annahme, hey, jetzt müssen wir ganz viele Kerzen aufstellen, wie zum Beispiel da, das Kerzen, das wir da haben.
Ja, wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir eine wahnsinnig tolle Stimmungskerze auf dem Tisch haben.
Ja,
es gibt ein paar Sachen, die ich an Einrichtung mache, einen kurzen Einschub, Entschuldigung vom Thema weg.
Wir einfach immer für Romantik.
Das bin ich einfach, ich rede ja immer von Sachen, die dann wieder nichts mit dem zu tun haben. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht verstehe bei Einrichtungen, das ist zum Beispiel LED-Kerze, aber ich verstehe auch Potpourris nicht. Und andere Sachen, und jetzt gehen wir wieder zurück, wissen. Haben wir Hände LED-Kerze für die Stimmung? Ja.
Ja, genau. Also das ist bei vielen Paaren schon nach 2-3 Monaten probieren, setzt sich das fest. Scheiße, es klappt nicht. Machen wir echt etwas falsch? Dann ist der männliche Part, der extrem unter Druck ist, weil es braucht ja eigentlich in den allermeisten Fällen einen Orgasmus für eine Ejakulation. Und ohne Ejakulation gibt es einfach keine Befruchtung, oder? Und der weibliche Part muss eigentlich keinen Orgasmus haben, oder? Das ist auch noch so übrigens eine häufige Idee, dass es muss einen wahnsinnigen Orgasmus geben, auch bei der Frau, dass es ein möglichst gutes Kind gibt.
Ja, das sind alles so. Ich merke gerade jetzt, wenn ich mit dir darüber rede, oder? Dass es so ganz viele Mythen gibt um das Thema.
Hey, ja, absolut.
Weißt du, wir haben mit der Stefanie von Orelli haben wir darüber geredet, dass es so den Mythos vom Mutterinstinkt, dass der nicht gibt. Mhm. Und ich merke, jetzt können wir gerade mit dir noch viel mehr von diesen Mythen. Mhm. Weil die lösen so unendlich viel Druck aus.
Absolut. Also es ist, es gibt übrigens auch ganz tolle Publikationen vom Tevis Wischmann, wo genau das über Infertilität eigentlich zum Thema gemacht hat, also Mythen und Fakten, oder? Und das gebe ich häufig auch den betroffenen Personen mit.
Hast du noch so zwei Mythen, die da noch so kursieren? Oder auch nur
einen? Wir tun das also, übrigens in die Shownotes. Ja. Kannst du uns einen Link schicken dann noch?
Mhm. Ja, ja. Also ein Mythos ist zum Beispiel auch, das, weißt du, musst es einfach loslassen, den Kinderwunsch. Du musst auf eine Weltreise gehen zum Beispiel und dann klappt es im Fall, weil ich habe eine Tante, die das auch geklappt hat und darum, du musst ein bisschen locker umgehen.
Du musst einfach losen. Jetzt immer wieder bei meinem liebsten Satz. Ich habe ja letztens gesagt, wenn mir das nochmal jemand sagt, dann haue ich vielleicht einfach mal.
Und jetzt kannst du nämlich ganz gut verstehen, oder, wie es einem geht, wenn man immer das hört.
Musst einfach loslassen.
Und auch dort oder, haben wir eine ganz klare statistische Gegenüberstellung. Wenn das nämlich so wäre, dass man das einfach das reine Loslassen zu einem sprunghaften Anstieg führt von der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, dann hätten wir doch, das wäre doch die viel billigere Variante, zum Kind kommen.
Und gleichzeitig ist ja so, Mythen haben ja immer eine Geschichte, oder?
Ja.
Und ich merke auch bei mir selber, oder? Man ist ja nie, also auch wenn wir in dem Podcast eben von Ableismus, von Rassismus reden oder jetzt auch da von Vorurteilen, die auch sehr sexistisch sind, dann ist ja immer für mich auch so die Frage, in mir innen steckt ja gleich auch viel, oder? Von dem. Also, wenn ich ja jetzt daran denke, oder zum Beispiel ganz eine nahe Person, schon sehr lange her, etwa 10 Jahre, wo wirklich wahnsinnig gelitten hat unter dem, dass kein Kind entstanden ist in dieser Partnerschaft. Also, und dann auch mit Eingriff und irgendwann gesagt hat, jetzt will ich nicht mehr. Und dann ist es passiert. So. Ja. Und ich dann nachher wie so gemerkt habe, das ist so ein bisschen auch mein Vorurteil, dass ich so das Gefühl habe, ja logisch, jetzt klappt es, weil jetzt hat sie losgelassen.
Ja, der sitzt tief, oder?
Oder auch nachher, weißt, wenn wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, so, wenn dann die Kinder auf die Welt kommen, bei jemandem, der sich das so gewünscht hat, oder ein Prozess von Jahren dahinter sind, habe ich zum Beispiel wirklich müssen aufpassen, dass ich gerecht bin mit ihr. Also wenn sie eine Krise hat mit ihrem Kind, dass ich dann nachher nicht irgendwie wie so eine Stimme, also so eine böse Märli-Stimme finde, so, ja, du hast sie ja wählen. Also das ist ja wie so, wie wenn man mir das würde sagen, also würde ich total hässig. Und ich finde so die, also da auch zu merken, was man selber auch so für Vorteile oder für eben ein Narrativ mit sich umträgt.
Es ist mega spannend, absolut. Mara, weil das eben dem, wie nachgehen in sich innen, ist ja eigentlich der Weg, um es aufzulösen. Also einerseits, dass man darüber redet, aber dass auch vielleicht jede, die jetzt da zuhört, wie auch mal schaut, was klingt denn eigentlich bei mir an? Ich finde das so, ich finde es immer wieder so spannend. Oder? Ja, eh.
Und ich finde dann auch so dort, jetzt in deiner Arbeit auch, oder? Also, wenn jetzt nochmal so mich frage, weißt du, psychologisch, psychotherapeutisch, was hätte ich denn zum Beispiel dieser Freundin können, wie hätte ich ihr können begegnen, was hätte ihr gut da? Ist das total individuell oder kann man da auch irgendwie an der Hörerin etwas mitgeben, wenn jetzt eben 14%, das heisst wahrscheinlich hat fast jeder eine Bekannte oder Freundin oder Arbeitskollegin in dieser Situation. Wie können wir uns dann stattdessen verhalten?
Also vielleicht nochmal zu der anderen Geschichte, wie das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, oder? Das ist eigentlich so die Übertragung von der sozialen Stigmatisierung, also von eben die Narrative, die wir überkommen, vielleicht schon das ganze Leben lang gehört haben, die Übertragung von der sozialen Stigmatisierung auf die Selbststigmatisierung, oder? Also dass ich irgendwann anfange, eben das internalisieren und mich zum Beispiel schämen oder mich schuldig fühlen. Und das ist also sicher etwas, was man in der Psychotherapie würde anschauen, oder? Also was hast du mitbekommen? Was wird in deinem Umfeld erzählt? Was wird in der Gesellschaft erzählt? Was wird in der Welt erzählt? Und was habe ich übertragen auf mich selber? Wie tue ich mich selber auch abmachen? Wie tue ich mich selber auch stigmatisieren, oder? Und die andere Frage, also wie tut man am besten reagieren auf eine Person, wo wie eine lange Geschichte hinter sich hat? Das meinst du, gell?
Ja, oder eben auch wirklich, ja, klar, oder so konkret, oder wenn ich jemanden habe, sagen wir meine eigene Schwester oder eine gute Freundin. Und jetzt ich selber habe ein Kind bekommen, natürlich. Mhm. Also nachher, nach der Geburt von meiner Tochter auch nicht mehr, habe ich auch Sachen erlebt, die dann nicht schön waren. Ich hätte mir noch mehr Kinder gewünscht. Oder für mich nicht schön waren. Aber so wirklich konkret so, also was kann man machen, wenn eine Frau im Umfeld in dieser Situation ist, dass es ihr besser geht? Oder was ist, wie kann ich mich verhalten ihr gegenüber?
Hey, ich glaube, das Beste ist einfach, dass man fragt, wie geht es dir eigentlich? Und wie ist das für dich? Oder weißt du jetzt gerade das Beispiel, das du gesagt hast, ich bin sofort schwanger geworden und ich habe mich auch darüber beklagt, dass es mir schlecht geht, dass mir was weiß ich, dass ich irgendwelche Schwangerschaftsbeschwerden habe. Und ich weiß aber, dass du schon ganz lange probierst, schwanger zu werden. Wie ist das eigentlich für dich? Es tut mir total leid. Mhm. Nur schon so etwas, oder? Es ist eigentlich, also ich will es jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber jetzt zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, haben wir ja einen ähnlichen Effekt, dass nämlich die Leute sich nicht getrauen zu fragen und dann einfach aus Unsicherheit, ich finde es auch sehr verständlich, aber das führt dann bei betroffenen Personen dazu, dass man wie so einfach keinen Kontakt mehr hat oder das Gefühl hat, hey, die Person versteht mich gar nicht, ich bin allein, oder? Das Gefühl vom Alleinsein wird enorm verstärkt, wenn sich eben Personen aus Unsicherheit einfach zurückziehen und nichts sagen, oder? Weil sie sich vielleicht schämen, dass sie jetzt halt einfach kein Problem gehabt haben, zum schwanger werden.
Ich finde den Vergleich, den du machst, sehr einen richtigen, weil es ist ja auch etwas, wo, also es ist ja ein Trauerprozess auch. Ja. Und das guter Hoffnung sein und dann Monat für Monat erfahren, dass es der Traum, die Hoffnung gestorben ist, das löst ja unglaublich viel Trauer auch aus.
Absolut. Mhm. Oder? Also weißt, es gibt auch Personen, wo das so beschreiben, dass eigentlich mit jedem Eisprung oder mit jeder Behandlung, wo es nicht geklappt hat, dass das wirklich so wahrgenommen ist, als dass etwas gestorben ist, oder?
Mhm.
Also, und das ist ja auch so ein Ausdruck davon, was das eigentlich alles kann auslösen kann. Es gibt auch Personen, die das als traumatisch beschreiben, einen negativen Schwangerschaftstest, oder?
Ja. Das ist, was ich auch verrückt finde, wenn ich habe es vorher angedeutet, oder nach meiner Tochter habe ich zwei Aborte erlebt. Und ich weiss noch, dass man von mir einfach erwartet hat. Also ich meine, das eine ist ja die Hormonumstellung. Und dann muss man arbeiten und es ist einem schlecht und man ist müde. Und schon das wird so erwartet, die Leistungsfähigkeit. Und nachher hast du die Trauer. Und dann ist einfach so, hat die Ärztin gesagt, oh nein, sie können dann morgen schon wieder arbeiten. Und das ist so, das kommt noch so dazu, weil ich finde auch den Vergleich mega gut. Also es gibt ja viele, wo vielleicht könnte ein ähnlicher, nicht gleich, aber ähnliche Gefühle auslösen. Und dass es aber, dass wir gar keine Zeit in unserer Gesellschaft oder Raum für das haben. Mhm. Alles, was irgendwie mit Trauer zu tun hat oder mit Verlust, muss einfach möglichst schnell unter den Teppich und sagen, jetzt funktioniert weiter und ist jetzt nicht so schlimm und es gibt ja auch noch so Schönes im Leben, oder?
Hey, das ist auch noch wieder so eine Aussage, die wahnsinnig viel Belastung auslöst. Oder, weißt du, eben, es geht dir ja sonst gut. Oder zum Beispiel, du hast schon ein Kind. Ja, bist dankbar. Mhm. Du musst jetzt nicht so traurig sein. Weißt du, mach jetzt weiter, oder?
Ist das nicht ist... das Einzige im Leben.
Ja, genau.
Du musst im Fall... halt etwas suchen, wo dich auch sonst erfüllt.
Ja, such dir einen Plan B. Weißt du, so als ob es so easy wäre, oder?
Du hast einmal gesagt, du bist vor, ich weiß, es ist schon lange her, wo du im Club warst. Wie lange ist das her?
11 Jahre.
11 Jahre, gell? Und weißt,
ja, man sieht es auch.
Weißt du, es ist mir von dort geblieben, wo ich das gesehen habe, ist, dass du gesagt hast, ein Kinderwunsch ist ein Grundbedürfnis. Mhm. Kannst du dazu noch etwas sagen, dass es nicht einfach weggeht?
Mhm. Also da können wir vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist evolutionsbiologisch. Sind wir als Lebewesen dazu, wie, also ich sage es jetzt extra plakativ, dazu geboren, um uns zu reproduzieren, oder? Also das ist bei allen Tierarten so, dass das eigentlich so wie ein Ziel ist vom Leben, ist, dass man sich kann reproduzieren oder sich eben sollte reproduzieren. Das ist wie das eine, also das ist etwas, wo wir, kann man sagen, wie fast genetisch in uns hineintragen, oder? Also das Wollen sich reproduzieren. Also die allermeisten Personen. Natürlich gibt es auch Personen mit der gewollten Kinderlosigkeit.
Eben, das haben wir auch gehabt, oder zum Beispiel mit der Nora Zucker, was ja dann auch wieder ganz viel Stigma auslöst, wenn eine Frau sagt, nein. Absolut. Ich habe absolut keinen Kinderwunsch, das ist dann die andere Seite. Ja. Und darum finde ich es eben so toll, reden wir heute mit dir über diese Perspektive, weil eben die Vielfältigkeit auch, oder?
Ja, genau. Ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass du, wenn du einen weiblichen Körper hast, also wenn du weibliche Geschlechtsorgane hast und all die Hormone und einen Zyklus hast, dann wirst du jeden einzelnen Monat daran erinnert. Also dein Körper bereitet sich vor auf das Endometrium baut sich ab und dann wieder auf. Du hast Hormone, die den Eisprung auslösen. Dann hast du die Mens, wo ganz klar der Körper auch merkt, nein, also das Endometrium wird jetzt abgestoßen. Es ist nicht zu einer Einnistung gekommen. Und das ist irgendwie auch etwas, was man total unterschätzt, was das eigentlich macht, wenn du weibliche Geschlechtsorgane hast. Dass du bis in die Menopause hinein eigentlich jeden Monat körperlich oder endokrinologisch, hormonell daran erinnert wirst, dass du jetzt eigentlich könntest oder müsstest schwanger werden. Mhm. Und darum sage ich, habe ich gesagt, ja, du kannst schon, weißt, an einem Plan B arbeiten. Oder auch, es wird häufig so propagiert, eben, ja, du einen Plan B erarbeiten. Und das ist auch super. Ich finde, das ist, also kann man auch in der Psychotherapie sehr gut unterstützen. Aber man muss wie sagen, aber du kannst es nicht ganz loslassen, wenn du ein weibliches Geschlechtsorgan hast, bis zu dem Punkt, wo dein Zyklus aufhört.
Sarah und ich haben ja schon gesagt, wir haben die letzte Folge eben über Krisenbewältigungsstrategien aufgenommen und vielleicht gibt es da ja auch so ein bisschen den Bogen, weil der Vitamin, also Plan, nicht Vitamin B, Plan B.
Vitamin B ist auch gut.
Also Vitamin B auf verschiedenen Ebenen könnten wir eigentlich auch mal eine Folge aufnehmen. Ja. Aber Plan B, C, D, E, F, G, so. Also haben wir einfach gesagt, hilft uns, aber ich weiss nicht, eben natürlich bin ich in dieser Situation gewesen. Mir kommt jetzt da nochmal die Hoffnung in den Sinn, so die Hoffnung nicht zu verlieren. Oder was siehst du noch als Krisenstrategie jetzt? Oder wenn sich auch wird und wenn sich dann auch abzeichnet, okay, es wird nicht, der Kinderwunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Also jetzt reden wir ja auch sehr stark vom Prozess und von dem Aushalten und vielleicht rundherum werden Kinder geboren, eben Freundinnen.
Alle haben Kinder, oder? Sagen damit Frauen.
Ja, oder man sieht dann auch das, oder? Das ist ja auch das Psychologische, also mit was man sich beschäftigt. Also eben denk nicht an einen Elefant, nachher denkst du natürlich an einen Elefant. So. Aber wenn dann wirklich klar ist, es wird nicht gehen, wie nimmt man Abschied? Also was hast du da für so Strategien durch diese Krise, durch diese Trauer? Oder vielleicht ist es auch für die einen Erleichterung, ich weiß es nicht.
Ja, absolut, das muss man sicher auch sagen, oder? Also es kann extrem erleichternd sein auch. Also vielleicht so ganz allgemein. Also es ist natürlich auch eben ein Trauerprozess, es ist ein Abschied, oder? Das ganze Leben lang kann gehen. Also das sage ich vielleicht auch. Es ist nicht, so Trauerarbeit wird ja immer auch so, das Wort Arbeit, an dem störe ich mich immer, weil du kannst nicht einfach arbeiten.
Und also wenn es dann erledigt ist, dann bist du nicht mehr traurig.
Dann kannst du es abhaken.
Es ist ja völlig absurd, wenn du, also eben, wenn du einen Menschen verloren hast, der dir nahesteht, dass dann das einfach mal, dann ist das abgeschlossen, gell?
Hey, weißt du, letztes Jahr habe ich auch etwas gelesen, ein Angebot für Menschen, die nach irgendwie 3 Monaten noch nicht über eine Trennung hinweg sind. Ist ja auch so etwas, oder? Ja. Also quasi, es wird auch von einem erwartet, so, okay, jetzt ist irgendwie, jetzt ist das erledigt, jetzt hast du, weiss nicht, 2 Wochen Zeit und nachher musst du wieso, also es ist unglaublich.
Wieder funktionieren.
Ja. Was ich mehr höre, ist das Integrieren. Also absolut. Ins Leben, ein Teil ganz von
genau. Absolut. Ich arbeite auch fest mit Integration. Und dort ist vielleicht auch so, man sagt häufig auch Akzeptanz. Ich finde Akzeptanz manchmal ein bisschen schwierig, weil
ich auch.
Gell, das klingt so danach, du musst es einfach nehmen, oder?
Es ist auch etwas, das Druck auslösen kann. Ja, ich genau. arbeite mehr mit dem Wort annehmen, eine Art. Ja, also es ist ja. einfach.
Annehmen und zwar das realistische Annehmen. Genau. Oder eben integrieren. Also dass das ein Teil ist von mir, zum Beispiel die Trauer oder die Frustration oder auch die Angst. Und das Ziel kann sein, eben das zu integrieren und nicht zu denken, dass das irgendwann weggeht. Oder? Ich glaube, das ist so wie für viele Personen ein Paradigmenwechsel, weil sie in die Therapie kommen mit dem Gedanken, ich will das loswerden. Ich will jetzt den Plan B anfangen, bitte.
Ich finde es wahnsinnig spannend, was du sagst. Es ist ja auch so, du kannst mich gerne korrigieren, aber dass ja, also jetzt wenn man redet von einem Todesfall, dass ja die Frist oder bis zu einer Anpassungsstörung, also wie lange man darf in Trauer sein, in Tiefen, wird ja immer mega gab. Ich weiss nicht, sind es jetzt 6 Monate, 3 Monate nach, ich weiss nicht, was jetzt Psychiater sagen im Moment, aber das ist unglaublich eine kurze Frist, wo es in dem Sinn okay ist, zu trauern. Und nachher ist es eine Anpassungsstörung oder ist es eine Diagnose. Und da habe ich mich wirklich so für mich wie das Bild, eigentlich ist das die Anpassungsstörung.
Ja.
Oder?
Ja.
Also, das ist doch völlig absurd. Also ich erlebe ja jetzt seit, ich bin eben als Mutter von einem Sohn mit einer Behinderung, erlebe ich seit 21 Jahren immer wieder massive Trauerwellen. Und das ist nicht, und ich habe das total integriert und angenommen, es gehört zu meinem Leben. Aber es ist mir schon auch schon begegnet, dass mir dann jemand, also das hast du dann immer noch nicht akzeptiert, oder was?
Ja, genau.
Denkst du, hä?
Ich finde das auch mega spannend, was ihr gerade sagt, weil bei Depressionen oder depressiven Episoden ist es ja auch so. Also man hat ja jetzt, glaube ich, und es hat ja einen strukturellen Zusammenhang, oder? Also im Sinn von, es ist Zeit, also wie so Diagnose, aber es geht ja dann nachher mega darum, zahlt da Geldversicherung noch, wenn die Person zum Beispiel nicht arbeitsfähig ist. Ja. So. Und wir haben ja auch schon Folge aufgenommen zu patriarchalen Belastungsstörung im Sinn von, also mit
der Beatrice Fasel, genau.
Einfach, wo es auch darum gegangen ist, wie krank macht uns das patriarchale Gesundheitssystem, oder? Also, und es setzt uns noch mehr unter Druck. Und ich finde so, wenn ich das höre von dir, wo ja alles macht ja alles so Sinn und alles, was man will geben will, ist eigentlich Empathie und Zeit und ein gutes Umfeld und so. Aber stattdessen kommt dann Druck und so, du musst jetzt, und dann kommt ja erst eine Folgestörung. Also dann kommt ja wahrscheinlich erst dann eine Erschöpfung oder eine Depression aufgrund von dem, was alles verlangt wird von dem Menschen.
Ja, genau. Und das würde man dann als sekundäre Belastung oder Störung bezeichnen, oder? Wo man könnte verhindern. Und das ist vor allem gesellschaftlich bedingt.
Ich will nur noch schnell zum Gefühl noch mal 1-2 Fragen stellen. Und sorry, Sarah, ich habe dich jetzt, glaube ich, unterbrochen, gell? Du hast etwas...
Mara, du darfst mich total gerne unterbrechen. Das merken die Hörerinnen gar nicht. Sie sind nämlich so klein.
Aber ich finde es
auch... Wir nehmen uns schnell auf eine Meta-Ebene. Das ist manchmal... Oder wir nehmen ja wirklich das Zweite und wir scripten nicht. Und ich finde immer wieder erstaunlich, Mara, wie uns das gelingt, immer Ping-Pong zu bleiben und zu spüren. Und dann sind es auch mit kurzen Blick. Und manchmal ist es so, holt jemand Anlass. Und das hat andere jemand. Und
ich finde auch das jetzt so einen schönen Moment.
Und das darf einfach auch stattfinden. Mara, go for it.
Darf ich noch?
Ja, eh.
Ich kann einfach, also ich finde, es geht ja auch viel um Gefühl. Und in der Psychotherapie ja auch sehr stark um eben Gefühl, wenn das Wort annehmen auch gehört. Und weil ja das auch mega ausbrennt, wenn man die Gefühle immer muss von sich wegschieben. Und ein Gefühl, wo mir in dem Thema noch wichtig ist und wo ich auch wie noch verbindend finde zu der Situation von der Sarah und mir, auch wenn es nicht das Gleiche ist, ich will es überhaupt nicht auf die gleiche Ebene bringen, aber Neid.
Ah ja, super, und, dass du das sagst.
Es ist einfach, einerseits, auch wenn ich eben an mein Umfeld denke, von Frauen, die haben welche Kinder bekommen und es hat nicht geklappt, ist auch meine Angst gewesen von ihrem Neid. Und das andere ist, bei mir zu merken, ich bin neidisch auf Frauen, die Kinder haben ohne Behinderungen, vor allem, wenn ich sie jetzt gleich alt sind und ich merke, was sie alles können und mir nicht. Und ich bin manchmal auch neidisch auf Frauen, die kein Kind haben. Obwohl ich glücklich bin, größtenteils in meiner Situation. Können wir das noch so ein paar Minuten aufnehmen?
Ich liebe es, Mara. Gott sei Dank, Paul, bin ich ruhig gewesen. Ich finde, hey, über Neid reden so wichtig.
Das haben wir, glaube ich, auch noch nie so wahnsinnig. Also, ich finde das einfach, das ist ja etwas sehr spaltend zu unter Frauen.
Vielleicht wahrscheinlich in Wasser.
Ja, unbedingt.
Jetzt komme ich gerade in Fahrt, weißt du.
Okay, okay, cool. Okay, wir geben der Missa Wasser und jetzt lassen wir sie
und
reden.
Vielleicht, ja, und noch ein Einschub, ich einfach, um noch eine queere Perspektive reinbringen, weil ich ja auch jetzt in queeren Beziehungen glaube. Und dort ist das eben auch ein Thema, oder? So, auch so, du bist ja früher eine Frau in einer Hetero-Beziehung und du hast ja einfach können Sex haben und dann ist ein Kind entstanden. Und das geht für jetzt lesbische Frauen ja nicht einfach so. Also auch dort gibt es so, also über eigentlich in jeglichen Konstellationen kann das Gefühl von Neid kommen. Genau.
Ja, absolut. Und das ist auch... Also das ist etwas, was jede betroffene Person empfindet. Neid und Eifersucht. Gell? Und darum finde ich es jetzt auch so toll, hast du das so auf den Punkt gebracht, wo du dich überall weißt, neidisch fühlst. Oder dass du auch eben Angst hast vor dem Neid von anderen Personen. Das ist, finde ich, auch so ganz tief weiblich. Weil, ja, das hat so die Perspektiven übernommen. Gell? Das könnte jetzt also noch häufiger passieren in der Gesellschaft, finde ich. Das finde ich auch schön. Und aber Neid und Eifersucht, das ist so ein grosser Teil kann das sein, von einer Psychotherapie, dass ich dann sage, ja, natürlich bist du neidisch, natürlich bist du eifersüchtig. Das ist ein Grundgefühl, das schon im Sendelkasten entsteht. Gell? Wenn jemand etwas hat, was du nicht hast und du willst das aber gerne, natürlich bist du dann neidisch.
Neid zeigt einfach immer ein Bedürfnis.
Ja.
Ja, ist okay.
Ja. Und das dürfen wir auch äußern.
Aber die Scham darüber. Also wir sagen so oft, ich finde es so schlimm, dass ich mich nicht jetzt einfach nur freuen für meine Freundin, dass sie jetzt schwanger ist. Ich will mich doch einfach freuen. Und jetzt bin ich so neidisch und eifersüchtig und ich schäme mich so dafür.
Und das ist, also jetzt in der Psychotherapie ist das häufig so eine Intervention, die recht viel kann bringen kann, ist, dass man mal anschaut, was sind eigentlich so unvermeidbare Emotionen, wie zum Beispiel Neid, Eifersucht, Angst, Kontrollverlust, Unsicherheit. Das ist unvermeidbar. Also, und das ist auch ein körperliches Signal, das dir eigentlich anzeigt, hey, da passiert etwas, was für mich schwierig ist oder was für mich bedrohlich ist. Und dann das, was du nachher gesagt hast, oder so Scham oder Schuldgefühl, das sind so wie die selbstbezogenen Gefühle, die man dann daraus entwickelt. Und an denen kann man arbeiten. Oder? Mhm. Aber an den primären oder unmittelbaren Emotionen, die sollte man können integrieren. Oder? Und sich wie können sagen, ja, natürlich bin ich neidisch.
Jetzt wollte ich gerade dich fragen, woran erkenne ich denn, dass ich so ein Gefühl integriert habe? Jetzt hast du gerade gesagt, ja, natürlich. Also so ein «Ja, klar, das gehört ja, auch zu mir».
Genau. Jetzt empfinde ich Neid und ich weiss, warum. Das ist nämlich, weil ich etwas will, das eine andere Person hat.
Und was ich auch spannend finde, bei dem, gerade beim Neid-Thema, wo ich auch kenne, jetzt gerade, ich bin vor ein paar Monaten in der Ferien gewesen und dann ist dort ein ehemaliges Krippengespöntli von meinem Sohn gewesen, mit der Freundin. Hey, und dann hat mich irgendwie am Morgen, wo die auch so im Hof gewesen sind und irgendwie lässig zu Morgen gegessen hat, ein Gefühl überfallen von ganz heftiger Trauer, aber auch Neid. Jetzt kann der einfach, der ist genau gleich alt wie mein Sohn, einfach mit der Freundin in der Ferien sein und es könnte auch mein Sohn sein und mein Sohn, oder? Und was ich dann ja spannend finde, ich würde jetzt sagen, ich habe das integriert, danke auch viel Therapie. Und was ich dann für mich immer spannend finde, ist, ja, was mache ich dann mit mir, wenn ich die Gefühle habe? Also ich habe es und dann gehe ich irgendwie natürlich nicht auf den jungen Mann los, oder?
Das, wo übrigens total toll ist.
Das sind wir aber noch froh, Sarah.
Nein, aber weißt du, bei Mama wird das ja wie gleichgesetzt. Ja. Oder das Verhalten nachher, also der Umgang mit Neid. Sondern ich schaue, okay, jetzt bin ich gerade neidisch und was tut mir dann in dem gut? Was tröstet mich? Was gibt mir vielleicht Halt, Kraft? Genau. Manchmal ist es auch einfach bewegen oder was auch immer, oder? Das haben wir auch schon drüber geredet. Und das macht ja dann den Unterschied.
Ja, genau. Also das, ja, dass man eben, man kann sich ablenken, man kann vielleicht auch eben sich öffnen und darüber reden. In gewissen Situationen kann man vielleicht auch die betroffene Person mal ansprechen und sagen, hey, weißt du was, ich bin im Fall mega neidisch auf dich. Und das erklären.
Das kann auch schön sein.
Ja, das kann sehr verbindend sein, weil die andere Person eigentlich mit grosser Wahrscheinlichkeit das Gefühl vom Neid kennt, oder?
Und das auch öffnen.
Ja.
Bedingt aber wahrscheinlich schon auch, dass die das Gegenüber dann nachher nicht in einen Struggle kommt, so ein, oder? Weißt du, so ein, ich will jetzt ganz fest schauen, dass du nicht mehr neidisch bist auf mich. Also ich, oder man kommt dann so in ein Care-Ding, vielleicht so, aber ich finde das mega, ich habe jetzt auch gerade ein paar Personen vor Augen, ganz ehrlich, und ich denke da mal, mit ihnen könnte man eigentlich, es könnte auch so ein Anschub sein, mal sich nochmal zu öffnen, Freundschaften auf eine andere Ebene bringen, von totaler Ehrlichkeit.
Ja, und dann weißt du aber auch schauen, wie kommt das an, wenn es gar nicht ankommt, das ist natürlich auch, gell, in gewissen Fällen natürlich so, dass du dann vielleicht aber auch merkst, ja, weißt du, vielleicht will ich mit dieser Person nicht mehr ganz auf dieser Ebene eine Freundschaft pflegen, sondern vielleicht einfach nur in gewissen Bereichen, aber so im ganz Tiefen hinein, vielleicht passt es hier nicht.
Ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass wenn sich Lebensplan verändert und es vielleicht eben nicht so läuft, wie man sich es mal ausgemalt hat und vielleicht Krisen entstehen oder eben das Schicksal es einfach anders will, wie jetzt zum Beispiel, nein, ich werde jetzt nicht einfach leicht schwanger oder ja, mein Kind hat eine Erkrankung, hat eine Behinderung oder eine Beziehung, die zerbricht. Es gibt ja ganz viele von diesen Themen, die einem passieren kann im Laufe eines Lebens. Und für mich sind so die Ereignisse auch immer ein natürlicher Katalysator. Dass ich auch merke, welche Menschen begleiten mich auf dem Weg weiter, welche bleiben auf dem Weg und welche merke ich, will ich mehr auf Distanz, wie sie eben in dem Moment, und da kann ich, also ich habe so viel schon so erlebt, wo halt dann einfach anders war, irgendwie der frühe Tod von meinem Vater oder eben die Erkrankung oder Behinderung von meinem Sohn. Und dass dort drin ja auch etwas liegt, eben wie du jetzt gesagt hast, ja was, eben, kann ich mich öffnen? Können wir wirklich ehrlich sein? Ich mache manchmal auch Mut, ich habe das selber mal gemacht, das auch zu verschriftlichen. Ich habe zum Beispiel mal an einer, also es sind 3 Mütter, die genau gleich alte Kinder haben wie ich, wo wir zusammen in der so Anfangszeit, in dieser Babyzeit extrem viel gemacht haben miteinander. Und dann ist das so entstanden, dass ich einfach gemerkt habe, mein Kind ist wie, es geht nicht mehr. Und ich war oft auch traurig nach diesen Treffen. Und ich habe mich auch allein gefühlt und ich habe dann das verschriftlicht und ihnen geschickt. Und das ist zum Beispiel auch schön, weil sie haben sich können dem, eben wie genau, hey, ich bin neidisch, es macht etwas mit mir. Und ich mache manchmal auch Mut, wenn es um das Thema geht, eben von Kind einfach Licht bekommen, wenn dann jemand sagt, ja, aber meine Freundin, die will unbedingt ein Kind. Oder eben auch, dass man merkt, also dass man es wie öffnet und eben auch zumutet und zutraut und dann mal schaut, was passiert.
Genau, oder? Und dann ist man aber auch offen gegenüber allen möglichen Wegen, die das dann auslösen kann, oder? Also eben eine mögliche Folge ist dann, dass man vielleicht eben wirklich realisiert, ja, die Person passt jetzt für das Thema in meinem Leben vielleicht wie nicht mehr so.
Ja, spannend. Ja. Ich kann ganz kurz noch auf dein, einfach, dass du noch kurz uns erklärst, du hast das Fertifit-Training entwickelt. Bevor wir dann schon fast zum Schluss kommen. Kannst du noch etwas dazu sagen, was das ist?
Du, das ist eigentlich einfach so ein Paarprogramm. Und also für Personen, die zusammen sind und zusammen ein Kind haben wollen und das aber nicht klappt. Und wo fokussiert eigentlich auf die dyadische Bewältigung. Also das heisst, die partnerschaftliche Bewältigung, wie können wir umgehen eben mit so Themen wie Neid oder Schuld oder Schwanken zwischen Hoffnung und Angst. Wie können wir gegen aussen kommunizieren. Also es ist wirklich so recht bewältigungsorientiert, kann man sagen. Und auch sehr ressourcenfördernd, oder? Also es ist nicht so, das ist mir wie wichtig gewesen, dass erstens zwei Personen oder alle beteiligten Personen integriert und nicht einfach immer nur die Frau, weil Frauen kommen immer schneller in Psychotherapie, sondern das System an sich anspricht und andere eben, dass man nicht sagt, hey, ihr seid krank, ihr seid irgendwie psychisch auffällig, sondern ihr habt ein Problem, das euch wehtut und kann ich euch dabei unterstützen, wenn ihr gemeinsam auch mit Missverständnis zum Beispiel umgehen so.
Ich finde das mega schön, dass wir das zum Schluss noch aufnehmen konnten, weil am Anfang haben wir ja auch gestartet mit dem, dass du schon gerade schnell gesagt hast, die Frau ist ja nicht allein, es betrifft mehrere Menschen, oder? Mhm. Jetzt in der Beziehung Mann-Frau, ein Paar Mann-Frau. Und vielleicht da so ein bisschen auch noch meine Abschlussfrage. Es gibt ja, wir haben ja immer so Statistiken oder so Auswertungen, Sarah, gell? Wer hört eigentlich so unseren Podcast? Das ist mega interessant. Und es gibt doch auch Männer, die uns hören.
Ja.
Was braucht es vom männlichen Part in diesen Beziehungen? Also, was könnte es machen, damit es auch, also was ist so Ihr Anteil?
Also, gell, ich finde es sehr wichtig, dass man eigentlich in dem Kontext von Personen mit weiblichen Geschlechtsorganen redet und von Personen mit männlichen Geschlechtsorganen, weil es gibt ja wirklich alle Formen von Konstellationen und auch Identifikationen. Aber also männlicher Part fühlt sich häufig aussen vor und das ist dann häufig auch also eine Belastung sein. Und da wäre sicher eigentlich so, also was sehr hilfreich kann sein, ist, wenn die männliche Person wie einfach versucht, das besser zu verstehen. Hey, wie geht es dir eigentlich mit all diesen Hormonen? Kann ich dir vielleicht helfen, die Hormone zu spritzen? Würde ich das unterstützen? Oder soll ich amigs bei diesen Terminen dabei sein? Oder kann ich dir helfen, einfach dich mal abzulenken? Einfach so die Frage, was brauchst du? Und wie kann ich dir helfen? Aber auch mal etwas einzufordern und zu sagen, hey, jetzt geht es mir im Fall gerade einfach
genau,
nicht gut.
Was braucht der männliche Part?
Ja, genau. Also auch
vergisst man ja
und,
drin
genau,
auch oft,
Verständnis. Und häufig ist es so, dass der männliche Part sich vielleicht weniger austauscht im sozialen Umfeld, oder? So, wir Frauen sind schon auch mehr so sozialisiert, dass wir viel offener und mehr uns austauschen. Also, und dann ja, schnell mal sehr persönliche Gespräche auch führen. Oder?
Danke vielmals. Wir kommen schon zum Schluss. Wir haben natürlich jetzt mit dir oder eben Expertin in diesem Bereich und gebe auch noch so etwas aus der Praxis mit. Du hast schon unglaublich viel mitgegeben. Mir ist jetzt so im Laufe des Gesprächs eigentlich etwas anderes vorbereitet, aber ist mir ganz fest immer wieder, wenn es um Bewältigung geht, der Gedanke, also das Wort sowohl als auch kommt. Und ich finde das so wichtig, wenn man über Trauerprozess redet, dass Trauer darf sein, um den Wunsch, der sich nicht erfüllt hat, um das, was jetzt anders ist, um das, was schwer ist, um das, was weh tut, das, was schmerzt. Und dass das auch darf einfach eben da sein und nicht einfach weg muss gehen. Aber dass auch etwas anderes kann entstehen und wachsen. Und das neue Bild ist vielleicht nicht das, was man sich gewünscht hat. Und es ist vielleicht ganz anders, als man sich es vorgestellt hat. Und man muss es auch nicht irgendwie gleich toll finden. Aber was ich immer wieder jetzt auch gerade mit Frauen, wo es dann wirklich auch darum geht, von dem, ja, wirklich Wunsch Abschied zu nehmen, wo oft ganz lange Geschichten hinter sich haben, dass man eben irgendwann den Plan B, C, D öffnet, aber inkludiert, dass A einfach noch da ist und darf traurig machen, gleichzeitig.
Finde ich super.
Das ist so ein Gedanke, ja.
Ich nehme einfach auch noch fest mit, das mit der Empathie, möchte ich noch zum Schluss sagen. Ich habe in letzter Zeit viele Herausforderungen gehabt. Und manchmal passiert es mir, dass ich dann mega fest bei meiner Situation bin. ich werde auch wütig rundum und finde so, eben, ich bin allein und nicht mehr verstehen, wie das ist. Eine gute Freundin hat zu mir dann also einfach simpel per WhatsApp geschrieben, hey Mara, verliere einfach nicht deine Empathie. Und das erinnert mich jetzt da auch wieder fest dran, so, okay, wir sind unterschiedlichste Menschen in unterschiedlichsten Situationen und Mitgefühl oder ja, Empathie ist etwas mega Wichtiges. Und ich bin auch dankbar, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, das auch zu spüren, dass es einfach die unterschiedlichsten Situationen gibt und wir so viel haben dürfen von dir erfahren und lernen von deiner Arbeit. Merci vielmals, Missa. Ich habe ja noch einen Büchertipp. Und den würde ich aber gerne eigentlich an dich abgeben heute, weil nämlich ein Buch von dir erschienen wird im Springer Verlag. Man kann es schon vorbestellen. Es heisst «Gynäkopsychologie in der psychotherapeutischen Praxis». Magst du noch ganz kurz zum Schluss, bevor du dann auch noch unsere Karten ziehst, sagen, wie das ist mit dem Buch. Genau. Also, wann kommt es und für wer ist es und was beinhaltet?
Also das ist ein Buch, das wahrscheinlich in ein paar Wochen, also es sollte noch im November rauskommen, wenn jetzt alles gut kommt, wo eigentlich, also die Hauptzielgruppe sind beratende Personen, psychotherapeutische Personen, also tätige Personen oder auch im Coaching-Bereich. Also Personen, die mit Gynäkopsychologie zu tun haben. Es geht um eigentlich eine Sensibilisierung von gynäkologischen Themen. Also da ist zum Beispiel drin PMS, PMDS, dann Endometriose, Infertilität und menopausale Transition. Und was das eigentlich, ist eigentlich so eine biopsychosoziale Perspektive, ist aber sehr, sehr praxisorientiert, also eigentlich so Möglichkeiten drin sind, Empfehlungen oder Ideen, wie kann man jetzt umgehen mit einer Person, die zum Beispiel von Endometriose betroffen ist, oder? Wie kann man diese Person unterstützen? Was gibt es für Interventionen? Und es soll eigentlich vor allem sensibilisieren, eigentlich, dass es auf jeden Fall etwas ausmacht im Befinden von einer Person, ob sie jetzt von PMDS betroffen ist oder Endometriose und dass man das nicht einfach sollte irgendwie in der beratenden Tätigkeit einfach ausklammern.
Was also PMDS ist prämenstruelles Depressivsyndrom, stimmt das?
Prämenstruelle dysphorische Störung, genau. Das ist ja. Je noch so ein bisschen ausgeprägter als einfach das prämenstruelle Syndrom. Ist jetzt auch neu in den internationalen Diagnosekriterien eben erfreulicherweise aufgenommen worden als Störung, ja.
Und es passt ja auch so wunderbar zum Fokus von der Frauenzentrale Zürich im Moment mit der Gendermedizin.
Genau. Also, es geht ganz fest in diesen Bereich hinein.
Merci vielmals für den Büchertipp.
Man kann es vorbestellen, wir tun es in die Shownotes. Missa, zieh noch Karten zum Schluss.
Ja, also eben, ich habe ja keine Ahnung, was das für Karten das sind, aber ich nehme jetzt da einfach eine.
Und dann liest du mal vor, was steht und vielleicht hast du eine Antwort.
Ich habe jetzt meine Alterssichtigkeit.
Hey, hast du das auch? Ich
gehe heute übrigens zum Sehtest.
Ja, ich muss das im Fall auch machen. Ja.
Eben, ich habe jetzt die Linsen an und die sind nicht korrigiert auf meine Alterssichtigkeit.
Ja, dann machst du auch den. Ja.
Und du darfst es auch weglegen, wenn es nicht die ist, die du möchtest spüren.
Ich kann sie dir auch vorlesen, vielleicht.
Ah, super. Welches persönliche Erlebnis hat deine Sichtweise auf Feminismus geprägt? Ja, da kann ich vielleicht sagen, meine Mutter, wo eigentlich ist einfach meine Mutter gewesen immer, oder? Und sie hat schon immer auch geschafft. Und wir sind vier Kinder. Und sie hat das einfach so auf eine stille, sehr natürliche Art gemacht. Und das ist für mich, ich habe das erst sehr viel später, wo ich dann irgendwann mal erwachsen war, gemerkt, dass sie eigentlich hochfeministisch wirklich gelebt hat. Und das aber nie, weißt du, so, also zum Beispiel, wenn so Frauenstreiktag war, das hat sie dann mal gegeben, irgendwie in den 80er Jahren, hat sie zum Beispiel gesagt, ja, nein, das möchte sie jetzt nicht. Und ich habe das dort wie nicht so ganz verstanden, weil alle anderen im Umfeld haben dann gestreikt und sie hat das nicht gemacht. Und ich habe dann erst viel später eben verstanden, sie hat wieder Feminismus gelebt, aber hat wie nicht das Bedürfnis gehabt, dass die ganze Zeit so zu sagen, ja, ich bin im Fall feministisch und das und das. Und das hat mich sehr fest geprägt. Mhm. Und ich bin auch feministisch unterwegs.
Also danke vielmals. Gehört da eine Normalität auch.
Ja, in ganz genau. Ja.
Danke vielmals.
So schön bist du da gewesen. Danke vielmals.
Danke euch.
Und danke euch fürs Zuhören da aussen. Schreibt uns. Eben, wir kommen auch gerne Nachrichten über, schreibt der Frauenzentrale. Und herzlich den Podcast.
Folgt uns, teilen.
Ja, weil gerade auch das Thema, ihr hört es, es ist wieder ein Thema, wo man noch viel mehr darüber reden darf, wo Sichtbarkeit darf haben. Und wenn ihr es sharet, dann ist auch ein bisschen Caring drin.
Danke, Sarah. Danke, Missa.
Ciao miteinander.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.